Gerade eben haben wir uns schon mit dem Ostergruß der Christen begrüßt. Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Das ist ein Satz, der in diesen Tagen sehr oft gebraucht wird. Das ist auch gut so. Damit erinnern wir uns gegenseitig daran, dass unser Herr Jesus Christus lebt. Und das ist die Grundlage, worauf unser Glaube ruht. Warum feiern wir Ostern immer im Frühling? Als ich mich das gefragt habe, bin ich zu einer, ja, guten, wenn auch nicht, diese Antwort auch nicht für alle Menschen auf der Welt gleich gilt, bin ich zu einer guten Antwort für uns Deutsche gekommen. Im Frühling sehen wir, wie draußen die Natur erwacht, wie die Bäume wachsen, die Blumen blühen und das neue Leben fängt an. Und mit Ostern hat auch für uns ein neues Leben angefangen. Ostern ist der Grund, warum wir ein neues Leben haben dürfen. Ich möchte dich fragen, lebst du schon mit Christus? Hast du das neue Leben schon in dir? Hat das neue Leben für dich schon angefangen? Wenn nicht, dann ist heute, Ostern 2026, der richtige Zeitpunkt, damit auch du sagen kannst, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ein Lehrer wollte seinen Schülern, der vierten Klasse mal erklären, was die Worte "Ich liebe dich" bedeuten. Er stellte seinen Schülern die Frage: Was sind die drei Worte, die eine Frau zu ihrem Ehemann sagt, die sie auf ewig aneinander bindet? Er wollte natürlich auf die Worte "Ich liebe dich" hinaus. Daraufhin sagte ein Schüler: Die Worte, die einander binden, sind die Worte "Ich bin schwanger. Ich bin schwanger." Damit hatte der Lehrer natürlich nicht gerechnet. Ich habe die Predigt mit den drei Worten überschrieben, mit dem Thema überschrieben: Die drei wichtigsten Worte. Die drei wichtigsten Worte. Alex, vielen Dank dir nochmal für die Predigt. Ich weiß nicht, ob das bewusst war oder ob das nur, Zufälle gibt es nicht, aber ob das bewusst war oder nur so gekommen ist. Du hattest am Anfang den Gottesdienst eingeleitet mit den Worten: Was ist, wenn? Was ist, wenn Jesus wirklich auferstanden ist? Was ist, wenn das Grab wirklich leer ist? Was ist, wenn? Das sind auch drei Worte. Was ist, wenn? Die drei wichtigsten Worte. Die drei wichtigsten Worte sind vielleicht die Worte, mit denen wir uns heute Morgen begrüßt haben. Christus ist auferstanden. Diese Worte geben uns eine ewige Hoffnung, ein neues Leben. In einem Lied heißt es: Weil Jesus lebt, habe ich Vertrauen. Weil Jesus lebt, ist fort die Angst. Christus ist auferstanden. Wer am Freitag hier war, hat Daniel Post uns hier im Gottesdienst bereits drei wichtige Worte von Jesus am Kreuz vorgetragen. Er hat uns darauf hingewiesen, dass Jesus am Kreuz schon sagte: Es ist vollbracht. Drei Worte: Es ist vollbracht. In dem Lied "Worte, nur Worte, nur Worte", einige werden es kennen, das ist ein Lied von Dalida und Friedrich Schütter aus dem Jahr 1973, handelt es sich um ein Ehepaar, in dem er sie mit Komplimenten überschüttet. Es fängt an mit den Worten: Es ist seltsam, du bist für mich die Sonne, Sherry. du gibst mir das Leben. Daraufhin sagt sie, nur immer Worte, nichts als das alte Lied. Und so geht es immer weiter. Er macht ihr Komplimente, sie antwortet in diesem Lied dann immer, das sind alles nur Worte, sag mir nichts mehr. Taten sind viel wichtiger. Aber, liebe Gemeinde, Jesus hat nicht nur große Worte gebraucht und gesagt, dass er auferstehen wird. Nein, er lebt wirklich. Das sind keine Fake News. Das ist auch nicht ein, das gehört auch nicht zu den alternativen Fakten, so wie wir es heute immer in den Nachrichten hören. Das ist Realität. Das ist die Wahrheit. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Den Text, den ich für heute ausgewählt habe, folgt direkt auf den Text, den wir in der zweiten Lesung gehört haben. Jesus erschien am Tag seiner Auferstehung an Ostern mehreren Personengruppen. Er erschien Maria Magdalena, den Frauen, die von dem Grab mit der Botschaft des Engels zurückkehrten. Das war die erste Lesung gerade. Er erschien Petrus. Er erschien den Emmaus-Jüngern. Dann erschien er den 10 Jüngern. Sie waren ohne Thomas versammelt. Das war die zweite Lesung, die wir gehört haben. Dann, 8 Tage später, erschien er erneut den 11 Jüngern. Und da war Thomas mit dabei. Das haben wir auch gerade gelesen, gerade gehört in der zweiten Lesung. Thomas war dabei. Dann erschien er den 7 Jüngern am See von Galiläa, den Aposteln und mehr als 500 Brüdern. Er zeigte sich Jakobus, dem Halbbruder von Jesus. Und er zeigte sich den Jüngern bei seiner Himmelfahrt. Sie alle haben gesehen, nicht nur gehört, sondern gesehen, dass Jesus lebt. Ich möchte heute den Bericht von Johannes lesen. Er beschreibt die Begebenheit von den 7 Jüngern, in dem Jesus besonders mit Petrus spricht und auf ihn persönlich eingeht. Ich lese Johannes Kapitel 21, die Verse 1 bis 3 und 14 bis 25. Johannes Kapitel 21, 1 bis 3 und 14 bis 25. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in jener Nacht fingen sie nichts. Dann ab Vers 14 weiter. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sie den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jener Jünger stirbt nicht, aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Soweit der Text. Wie gesagt, es geht in diesem Text insbesondere um Petrus und um seine Begegnung mit Jesus. Aber wer war Petrus eigentlich? Er gehörte zum inneren Kreis der Jünger. Zum inneren Kreis gehörten Petrus, Jakobus und Johannes. Dies wird auch unter anderem darin deutlich, dass Jesus sie mit auf den Berg der Verklärung nimmt und die drei auch im Garten Gethsemane dabei sind, als Jesus das Gebet, das Gespräch mit seinem Vater hatte. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Petrus ist einer der ersten Jünger am leeren Grab. Maria Magdalena kommt zu ihm und Johannes und dann laufen die beiden, Johannes und Petrus, zu zweit zum leeren Grab. Zum Grab. Petrus heißt eigentlich Simon, wird aber Petrus genannt. Die Bedeutung von Petrus ist Stein oder Fels. Manchmal hat er sich in seiner Nachfolge von Jesus garantiert nicht wie ein Fels gefühlt. Das werden wir später noch sehen. Wir sehen hier, dass Jesus sich seinen Jüngern erneut zeigt. Sieben Jünger sind zusammen und überlegen, was sie jetzt machen sollen. Wie geht es weiter? Jesus ist nicht mehr da. Wie geht es weiter? Was sollen wir jetzt machen? Petrus ist dabei. Und Petrus, so wie wir ihn kennen, so forsch, er macht den Vorschlag, lass uns fischen gehen. Das ist das, was wir können, worin wir Erfolg haben. Lass uns fischen gehen. Er möchte wieder zurück in den alten Beruf, was man kann und was man kennt. In dem Text, den wir jetzt nicht gelesen haben, werden uns zwei Ereignisse geschildert. Zuerst mal eine sehr entmutigende Nacht. Die sieben Männer sind auf dem See unterwegs und fangen nichts. Gar nichts. Sie fangen nichts. Danach sagt ein Mann, der am Ufer steht, fahrt noch mal raus und werft das Netz auf der rechten Seite hinaus. Und der Fang, den sie dann machen, der übertrifft alles. Sie sind überwältigt von dem Fang. Und nach dieser Situation erkennen sie Jesus. Es ist Jesus, der uns das gesagt hat. Es ist die dritte Begegnung von Jesus und seinen Jüngern. Und Jesus spricht Petrus persönlich an. Liebst du mich? Petrus antwortet darauf, vielleicht sogar etwas ausweichend. Du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, dass ich dich liebe. Aber Jesus lässt nicht locker. Er fragt noch einmal, liebst du mich? Er fragt, ob Petrus ihn liebt. Letztens haben wir im Hauskreis über diese Begebenheit, über Petrus gesprochen. Und da sagten wir, für Jesus und auch für Petrus war es klar, dass Jesus Petrus liebt. Also die eine Richtung war ganz klar. Aber die andere Richtung von Petrus zurück, war die Liebe auch da? Und so fragt Jesus ein zweites Mal, liebst du mich? Petrus antwortet, du weißt, dass ich dich lieb habe. Achten wir darauf. Das sind die gleichen Worte, die gleiche Anzahl der Buchstaben wie bei der ersten Antwort. Vielleicht ist Petrus die Frage peinlich, dass er zweimal hintereinander die Frage gestellt bekommt, liebst du mich? Aber auch mit dieser Antwort gibt Jesus sich noch nicht zufrieden. Und er fragt ein drittes Mal, hast du mich lieb? Petrus, er wird traurig und er kapituliert. Er sagt, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Wie ein Junge, der sagt, ich kann nicht mehr. In Vers 18 dann spricht Jesus eine Prophezeiung aus. Wenn du älter geworden bist, wird ein anderer kommen und dich hinbringen, wo du nicht willst. Diese Prophezeiung hat sich mit der Gefangennahme von Petrus erfüllt. Sie wird in Apostelgeschichte Kapitel 12 beschrieben. Jesus sagt zu Petrus, folge mir nach. Petrus fragt ihn, meinst du mich? Meinst du wirklich mich? Wir sehen in diesen Worten, in diesem Text von Jesus, dass es nicht relevant ist, was wir denken. Es kommt darauf an, was Jesus sagt. Es ist nicht relevant, dass ich sage, meinst du mich? Bin ich dafür geschaffen? Es ist wichtig, dass Jesus sagt, folge du mir nach. Und wenn er sagt, folge du mir nach, dann bin ich gemeint. Auf der Hochzeit zu Kana sagte Maria zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Jesus sagte, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er entscheidet, wann er handelt. Er entscheidet, wen er wo gebrauchen möchte. Er sagt, folge du mir nach. Johannes betont in seinem Evangelium noch einmal, dass sein Bericht wahr ist. Es sind keine Fake News. Es sind keine alternativen Fakten. Es ist die Wahrheit. Und der Vollständigkeit halber habe ich auch noch den letzten Vers dazu genommen. Jesu Leben und seine Taten sind unbegreiflich umfangreich. Ich möchte einige Ereignisse aus dem Leben von Petrus mit euch genauer anschauen. Ereignisse, in denen er Jesus begegnet ist. Wir haben gesehen, in diesem Text geht es um Petrus. Und jetzt lass uns das Leben von Petrus bis hierhin anhand einiger Beispiele angucken. Die ersten Worte von Jesus an Petrus waren, komm mit und folge mir nach. Die erste Begegnung, die Jesus und Petrus hatten, finden wir übrigens in Markus Kapitel 1, da steht, kommt mir nach. In der Luther-Übersetzung steht sogar, folgt mir nach. Als zweites möchte ich einen Bericht erwähnen, der sehr bekannt ist und der jedem eigentlich, den jeder kennen müsste. Petrus geht auf dem Wasser Jesus entgegen. Hier wird beschrieben, wie viel Vertrauen Petrus in Jesus hatte und wie viel Mut er aufbringen konnte. Aber gleichzeitig ist es auch ein Bericht darüber, wie schnell Petrus den Mut verloren hat und sich der Mut zum Kleinglauben gewandelt hat. Jesus ging auf dem Wasser und dann hat er auf die Wellen geguckt und ist gesunken. In der Situation hatte er sich garantiert nicht als Fels gefühlt, nicht als Petrus, sondern eher als Stein, der schnell untergeht. Petrus möchte Jesus vor Qualen bewahren. Dieses Ereignis zwischen Jesus und Petrus finden wir in Matthäus Kapitel 16. Jesus erzählt seinen Jüngern, seinen engen Vertrauten, dass er leiden, sterben und wieder auferstehen muss. Und gerade Petrus, ein Jünger aus dem engsten Kreis, sagt zu Jesus, das geschehe dir garantiert nicht. Auf keinen Fall sollte dir das geschehen. Und ich möchte mal den Vers lesen, der da angegeben ist. Der Vers 23. Wir kennen die Situation. Jesus erzählt, ich werde sterben und leiden und wieder auferstehen. Und dann lese ich Matthäus 16, Vers 23. Ich lese Vers 22 auch noch dazu. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Petrus zeigte seinen Übermut und Jesus musste ihn scharf zurechtweisen. Er sagte, geh hinter mich. Er sagte nicht nur, geh hinter mich, sondern, wir haben richtig gelesen, geh hinter mich, Satan. Das war für Jesus in dem Moment eine Versuchung. Und er wollte nicht, dass er weiter versucht wird. Und deswegen hat er gesagt, geh hinter mich, Satan. Der Plan von Jesus war anders als der Plan von Petrus. Petrus wollte bei der Verklärung sofort drei Hütten bauen. Jakobus, Johannes und Petrus, wieder diese drei, die drei engsten Vertrauten von Jesus, waren auf einem Berg. Auf einmal erschienen Mose und Elia ihnen. Petrus war so überwältigt davon, dass er sich sofort anbot, drei Hütten zu bauen. Eine für Mose, eine für Elia und eine für Jesus. Er war begeistert und hat seine Begeisterung nicht zurückgehalten. Petrus war es, der nach der Häufigkeit der Vergebung fragte. Dieses Thema interessierte ihn und er wollte unbedingt mehr darüber wissen. Er wollte mehr davon von dem Lehrer aller Lehrer wissen. Er hatte einen großen Wissensdurst. Übrigens, Jesus selbst hat gezeigt, wie man Vergebung lebt. Er hat Petrus vergeben, dass er ihn verleugnet hat. Er vergibt auch jedem von uns, immer wieder, auch wenn wir Jesus verleugnen, auch wenn unsere Taten gegen seinen Willen sind. Wenn wir Reue zeigen, ist Jesus der Letzte, der sagt, jetzt will ich aber erstmal sehen, ob du es wirklich ernst meinst. Nein, er ist bereit, dir sofort zu vergeben. Er reicht dir seine Hand. Er nimmt dich an. Wende dich zu ihm. Vielleicht erlebst du heute dein erstes Ostern, dein erstes neues Leben, so wie wir am Anfang der Predigt gehört haben. Und dann kommt ein großer Absturz im Leben von Petrus. Petrus verleugnet wie Jesus an einem Abend dreimal. Jesus hatte es ihm noch vorhergesagt. Er hatte ihm sogar ein Zeichen gegeben, aber im entscheidenden Augenblick ist Petrus das Herz in die Hose gerutscht und er hatte keinen Mut mehr. Du denkst vielleicht bei dir. Du denkst vielleicht bei dir, wie kann man nur? Wie kann man nur Jesus verraten? Und das gerade Petrus. Petrus hat doch so viel erlebt mit ihm. Wie kann man nur? Einmal verraten, das geht ja noch. Zweimal, das ist schon sehr grenzwertig. Aber dreimal, beim dritten Mal, müsste man es doch besser wissen. Aber das geht. Lies die Bibel, Matthäus Kapitel 26 am Ende. Da steht, wie das geht. Wir sehen, das Leben von Petrus war eigentlich ein Auf und Ab. Mal war er total begeistert für Jesus und mal war er total am Boden zerstört. Dann hatte er Riesenangst und er war nur noch ganz klein vor Furcht und hat Jesus verleugnet und ist im Meer versunken. In Matthäus 26 steht sogar, dass er bitterlich weinte, nachdem er Jesus verraten hatte. Er weinte nicht nur, er weinte bitterlich. Der starke Petrus, der auf dem Wasser ging, der Jesus so verteidigte, dass er einem Soldaten das Ohr mit dem Schwert abschlug, der weinte bitterlich. Das war Petrus. Sehr mutig. Aber jetzt war er von seinem Versagen so getroffen, dass er zutiefst weinte. Dann kommt die schreckliche Kreuzigung. Und ich weiß gar nicht, wo Petrus war, als Jesus am Kreuz hing. Ich habe gestern nochmal in der Bibel nachgeguckt. In den Evangelien finden wir seinen Namen nicht explizit erwähnt. Vielleicht war er auch am Kreuz, ich weiß es nicht. Dann kommt die Kreuzigung, die Grablegung und dann der Auferstehungsmorgen. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Auferstanden ist der Herr. Jesus erscheint den Jüngern in den folgenden Tagen mindestens zweimal. Mag sein, dass Petrus gedacht hat, ist ja schön und gut, dass wir jetzt alle Jesus gesehen haben, aber mich hat er mit Sicherheit abgeschrieben. Ich habe ihn in seinen schwierigsten Stunden verleugnet, Stunden, in denen ich vielleicht noch etwas für ihn hätte tun können. In denen ich den ganzen Soldaten zeigen hätte können, wie er mich verändert hat, was er mit mir getan hat. Aber jetzt, ich habe es nicht getan. Und Jesus hat mich bestimmt abgeschrieben. Ich habe mir vor Angst in die Hose gemacht und habe ihn verleugnet. Jesus sagte ja damals selbst, wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Zufällig war ich dabei, als Jesus den Jüngern erschienen ist. Aber mich meinte er bestimmt nicht. Mich kann er nicht gemeint haben. Mich meinte er nicht mit dem Satz, den er gesagt hat, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Mich nicht. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch so. Vielleicht fühlst du dich manchmal gar nicht als Christ. Du denkst, ich habe so oft versagt. Kann Gott mich überhaupt noch gebrauchen? Trotz des Versagens fragt Jesus Petrus, hast du mich lieb? Trotz seines Versagens, trotz deines Versagens fragt Gott dich, liebst du mich? Willst du mir folgen? Und dann die letzten Worte an Petrus. Folge du mir nach. Ich möchte noch einmal auf die letzten Worte von dem auferstandenen Jesus an Petrus eingehen. Und das ist sehr interessant. Es sind die gleichen Worte, die schon die ersten waren. Wir sehen, in den ersten die ersten Worte an Petrus waren, komm mit und folge mir nach. Die letzten Worte von Jesus an Petrus waren, folge du mir nach. Jesus spricht zu ihm, folge du mir nach. Erst sagt er, folge mir nach, und dann in Vers 22 noch persönlicher, folge du mir nach. Wenn wir uns diese Situationen im Leben von Petrus anschauen, und es waren nur einige, die ich ausgewählt habe, dürfen wir uns folgende Frage stellen. Wie hat Jesus auf dieses Verhalten von Petrus reagiert? Auf das ständig wiederkehrende Versagen von Petrus. Auf das Ende von Petrus, als Petrus Jesus verleugnet hat. An einem Abend, dreimal. Innerhalb weniger Stunden, dreimal. Jesus hat Petrus nicht aufgegeben. Jesus hat Petrus nicht aufgegeben. Wer die Geschichte von Petrus kennt, der weiß auch, wie er sich weiterentwickelt hat. Er schrieb die beiden nach ihm benannten Briefe, die wir im Neuen Testament finden. Außerdem gilt er als einer der Gründer der Gemeinde in Rom. Gott hat Petrus gebraucht. Er möchte dich auch gebrauchen. Egal, auch wenn du denkst, ich habe so viel getan, ich habe so viel Schlechtes in meinem Leben getan. Jesus fragt dich heute, willst du, folge mir nach. Was antwortest du? Gott fragt dich, hast du mich lieb? Was antwortest du? Antworte doch, ich liebe dich. Das sind die drei wichtigsten Worte, die Gott von dir hören möchte. Ich liebe dich. Das sind die drei Worte, die die Frau zu ihrem Ehemann sagt. Ich liebe dich. Die der Mann zu seiner Ehefrau sagt. Ich liebe dich. Das sind die drei Worte, die Gott von dir hören möchte. Ich liebe dich. Es gibt anscheinend mehrere Versionen der drei wichtigsten Worte. Wir haben gerade gehört, was wäre wenn? Das sind drei wichtige Worte. Ja, wir haben am Freitag gehört, es ist vollbracht. Das sind drei sehr wichtige Worte, ohne die unser Glaube sinnlos wäre. Es ist vollbracht. Christus ist auferstanden. Sehr wichtige Worte. Für dich, für mich, für unseren Glauben. Wäre Christus nicht auferstanden, wäre der ganze Glaube tot. Christus ist auferstanden. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Und ich wohne in einem Neubaugebiet, da werden einige Häuser gebaut. Und das, was man zuerst sieht, ist immer das Fundament. Und dieser Satz ist das Fundament unseres Glaubens. Christus ist auferstanden. Jesus meint dich. Jesus meint dich. Er meint. Er hat damals Petrus direkt an der Seite genommen und gesagt, Petrus, ich möchte mit dir reden. Und jetzt meint Jesus dich. Dich ganz persönlich. Was sagst du auf seine Frage? Was sagst du auf seine Frage, liebst du mich? Die Frage stellt dir Jesus heute. Liebst du mich? Liebst du mich? Und meine Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was antwortest du? Das sind auch drei Wörter. Es ist vollbracht. Christus ist auferstanden. Jesus meint dich. Liebst du mich? Was antwortest du? Deine Antwort ist entscheidend. Das kann kein anderer für dich beantworten, diese Frage. Deine Antwort möchte Jesus hören. Drei Aussagen und zwei Fragen. Wobei, eigentlich ist es nur eine Frage. Liebst du mich? Auf diese Frage kannst du, wie die Ehefrau am Anfang der Predigt, antworten: Ich liebe dich. Darüber wird Gott sich mit Sicherheit freuen. Die drei wichtigsten Worte: Ich liebe dich. Amen. Ich möchte mit euch noch eine Gebetsgemeinschaft machen und bitte euch darum, dazu aufzustehen. Amen. Herr Jesus, wir lieben dich. Ich danke dir dafür, dass du für uns den Tod besiegt hast. Du bist auferstanden. Ich preise deinen Namen. Ich erhebe dich. Ich danke dir dafür, dass du dich für uns interessierst. Wir sind dir nicht egal. Du interessierst dich für jeden Einzelnen von uns. Du fragst jeden Einzelnen über unsere Stellung dir gegenüber. Du möchtest uns gebrauchen. Hilf uns. Hilf mir. Auf deine Frage mit den Worten zu antworten: Ich liebe dich. Ich möchte dir folgen. Danke, dass du uns nachgehst, auch wenn wir Fehler machen. Du reichst uns deine Hand und möchtest uns vergeben. Vielen Dank dafür. Du möchtest neu mit uns anfangen. Und so wie Petrus möchtest du uns gebrauchen. Möchtest du uns zu Dingen befähigen, die wir selber noch gar nicht ahnen können? Vielen Dank dafür. Du hast den Tod besiegt. Wir erheben dich und preisen deinen Namen. Amen.